man ist da als Eltern schon in einer schwierigen Situation, weil man sieht, dass Hilfe nötig ist, aber die Betroffenen oft das nicht sehen können. Das heißt, man muss halt viel gegen den Willen eigentlich dann tun, vor allem bei Minderjährigen. Wir haben uns dann auch irgendwann Hilfe geholt, weil es so keinen Fahrplan gab.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gut zu wissen, dem Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Mein Name ist Julia Brader und ich spreche heute mit Frau Dr. Ulrike Smrika und Heiko und Saskia Bartelmess über Magersucht bei Jugendlichen. Bevor wir loslegen, hier noch 5 Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Aktuelle Zahlen darüber, wie viele junge ÖsterreicherInnen an Anorexie leiden, gibt es kaum. Klar ist, dass die Pandemie für einen Anstieg der an Essstörungen erkrankten Jugendlichen gesorgt hat. Über 90% der magersüchtigen Jugendlichen sind weiblich. Oft orientieren sie sich an unrealistischen Bildern, die sie auf Social Media sehen. Neben der Magersucht bzw. Anorexie, also einer psychischen Erkrankung, die durch Untergewicht und der Angst vor einem zu dicken Körper gekennzeichnet ist, sind viele Jugendliche auch von Bulimie und Binge-Eating betroffen. Magersucht ist eine lebensbedrohliche Krankheit, die unbedingt behandelt gehört. Meist gehören regelmäßige Untersuchungen und eine Psychotherapie dazu, um die Krankheit langfristig in den Griff zu bekommen. Für Angehörige, etwa Eltern oder Geschwister, gibt es in Tirol Anlaufstellen wie das Netzwerk Essstörungen, die Beratung für Betroffene und Angehörige, Hilfe bei der Suche von Behandlungsmöglichkeiten und die Initiierung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen anbietet. Herzlich willkommen, Frau Dr. Smrika und Heiko und Saskia Bartelmess. Danke, dass Sie in die Redaktion gekommen sind. Wir starten gleich mit der ersten Frage. Wann wird denn die Diagnose Anorexie gestellt? Ab wann gelten Kinder und Jugendliche als klinisch magersüchtig?
Die Diagnosen werden entsprechend den Diagnosenschemen gestellt. Es ist so, dass bereits im Vorfeld der klinischen Manifestation der Essstörungen Auffälligkeiten und gestörtes Essverhalten zu beobachten ist. Und es wäre sehr wichtig, dass man bereits in dieser Phase als Eltern, als Freunde, als Behandler darauf reagiert. Es sollte jeder vielleicht im Kopf haben, Magersucht ist nicht nur einfach das Nicht-Essen-Wollen und eine Gewichtsabnahme. Es sind verschiedenste Ursachen und verschiedene Faktoren, die zusammenkommen, die sowohl in der Genetik als auch in der Neurobiologie, im Temperament des Jugendlichen oder in der Persönlichkeit liegen, im Sozialen. Also natürlich auch in der Peer Group, sozialen Medien. Wir leben einfach in einer Zeit, die sehr, wie man es jetzt nennt, diesen Lookismus und immer noch sehr dem Schlankheitsideal frönen. Und diese Faktoren praktisch spielen alle zusammen und letztendlich beeinflusst dann auch die Mangelernährung, die Befindlichkeit, sodass wirklich eine frühe Intervention und ein frühes Aufmerksamwerden auf die Störung bedeutsam ist.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, es ist auch ein schleichender Prozess?
Ja, es ist immer noch so, gefährdet sind junge Frauen mehr als Männer. Und es hat lange Zeit für Österreich keine epidemiologischen Daten gegeben. Also das Vollbild einer Magersucht, das ist nach wie vor zwischen weltweit, so sagt man, zwischen 0,91%, für die Bulimie etwas höher. Das ist nicht viel. In der Mental Health Studie damals hat man aber über 3600 österreichische Jugendliche untersucht und da wurden im Screening über 400 auffällig und bei 23 wurde dann tatsächlich auch eine Magersucht in dem Sinn klassifiziert.
Also von diesen 3000 zufällig ausgewählten Jugendlichen waren 400 wirklich betroffen?
Über 400, ja.
Und von diesen 400 auch überwiegend Mädchen?
Überwiegend Mädchen. Weiblich zu sein ist ein hoher Risikofaktor für die Entwicklung einer Essstörung. Mhm. Und man sieht es auch, wenn man die Studien zur Körperzufriedenheit anschaut, überhaupt bei den letzten Mental Health-Untersuchungen zu Jugendlichen in Österreich, dass einfach das Gefühl, zu dick zu sein, nimmt in der Gruppe bis zu 15 stetig zu, zwischen 12 und 15.
Haben Sie das Gefühl, dass für diese Unzufriedenheit zum Teil auch Social Media verantwortlich ist oder dass das mit den sozialen Medien zugenommen hat?
Medien waren immer beteiligt. Also es hat ja die ersten Untersuchungen auch zu Germany Next Topmodel bereits gegeben, wo praktisch Instagram, TikTok oder so noch gar nicht existent gewesen sind. Und da hat man schon gesehen, dass die Körperunzufriedenheit mit dem Betrachten von schlanken, sehr dünnen Körpern einfach wächst. Bei einer Magersucht kommt ein Prozess in Gang, wo die Betroffenen immer, immer dünner werden wollen. Also die wollen nicht ein gewisses Gewicht erreichen. Das wäre bei einer Bulimie schon so. Bei der Magersucht geht es einfach immer weiter runter. Und da gehören einfach nicht nur der Wunsch, sondern auch diese Selbstwertproblematik, eine gewisse Ängstlichkeit oder eben auch ein gewisser Perfektionismus und das Gefühl, nicht Kontrolle zu haben. Und der Hungerzustand, der gibt einem das dann. Also es beeinflussen sehr wohl soziale Medien die Körperzufriedenheit, aber sie sind nicht unbedingt Auslöser. Da geht es einfach eher schon darum, dünn zu sein und Kontrolle zu haben. Vielleicht hier werden wir die Ehepaar Bartelmeis noch mehr sagen. Manchmal glaubt man, das ist nur eine Phase und das geht vorüber. Und deswegen muss man bei seiner Tochter sehr genau hinschauen, ob die noch sozial aktiv ist, mit den Freundinnen was unternimmt oder ob sie sich zunehmend zurückzieht und im Gegensatz zur Bulimie auch irgendwann verbirgt, wie dünn sie ist.
Was sollen Eltern oder Angehörige tun, wenn sie merken, dass das Kind abrutscht oder bereits in einer Magersucht drinnen ist?
Am Netzwerk Essstörungen geben wir natürlich Informationen. Es kommen Angehörige, es kommen auch Betroffene. Das wäre schon ein großer Schritt, wenn Betroffene selber kommen. Aber auch bei den Angehörigen oder Freunden oder Partnern, wenn sie ein Verhalten beobachten und wie sie am besten das dann ansprechen, wenn sie nicht gemeinsam da sind. Das wäre mir einfach wichtig zu sagen, weil es gibt natürlich in Tirol auch in den Kliniken kompetente Fachärztinnen, Ärzte, Psychologinnen und Psychotherapeuten. Wir empfehlen immer eine medizinische Untersuchung. Das ist im Falle vom Vorliegen von Essstörungen einfach notwendig. Es ist bei der Magersucht notwendig, weil die Mangelernährung zu Problemen führen kann, auch im Bereich des Denkens und der Denkstile, die verändern sich, das ist vielen nicht so bewusst, auch den Betroffenen nicht. Dann erklären wir die Familie oder die Betroffenen auf, was die Pfeiler der Behandlung einer Essstörung sind. Und die Pfeiler sind, dass es den Betroffenen nichts passieren sollte, dass möglichst wenig Folgeschäden bleiben sollten und dass sie eine medizinische, ärztliche Begleitung haben. Das andere ist, die Therapie der Wahl ist die Psychotherapie. Und da gibt's in Tirol jetzt auch Gott sei Dank nach der Pandemie auch gerade im jugendlichen Bereich die Möglichkeit, psychologische und psychotherapeutische Behandlung relativ einfach und rascher zu bekommen als vorher. Und es gibt den Tiroler Landesverband für Psychotherapie, die Gesellschaft der psychischen Versorgung in Tirol und andere Beratungsstellen und Anlaufstellen. Und wir erklären, welche Wege man gehen kann und welche sinnvoll sind. Was wirklich auch ein wichtiger Faktor ist, ist das Kommentieren. Familien, das weiß man heute, sind nicht die Quelle einer Magersucht. Aber es gibt natürlich Faktoren, die nicht so günstig sind. Und das ist, wenn in der Familie eine Vorbelastung an Magersucht besteht. Und das Kommentieren. Also immer so, du hast abgenommen, aber jetzt schaust gut aus. Oder du hast du zugenommen, was ist denn jetzt los? Du musst jetzt weniger essen. Also diese Kommentare, das wäre etwas, was man vielleicht überhaupt besser bleiben lassen sollte. Vor allem gerade auch im Jugendalter und in der Phase, in der der Körper und die Persönlichkeit, auch das Gehirn sich entwickelt. Weil da treffen diese Bemerkungen noch ganz anders, als wie wenn man schon einen guten Selbstwert und selbstsicher ist.
Und zudem ist man ja in einer rebellischen Phase, wo man auch das, was die Eltern sagt, vielleicht nicht gern hört.
Das hört man überhaupt nicht gern. Von daher der Appell, eher möglichst neutral auch den Figurveränderungen der jungen Menschen gegenüberzustellen, die natürlich mit der Pubertät einhergehen und sie nicht zu werten. Das wäre was hilfreich sein könnte.
Sie haben jetzt schon einen Tipp an die Angehörigen gegeben und bei uns sitzen jetzt auch Heiko und Saskia Bartelmess, die selbst Eltern einer von Magersucht betroffenen Tochter sind und eine Selbsthilfegruppe in Tirol gegründet haben. Danke, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben, herzukommen. Was ist denn Ihre Geschichte?
Ja, wir haben 3 Kinder und bei unserer mittleren Tochter hat im Alter von 13 Jahren, kurz vor dem 14. Geburtstag, eben das begonnen, dass sie eine Essstörung entwickelt hat, Anorexie. Das kam für uns mehr oder weniger aus heiterem Himmel. Also sie hat dann nach den Semesterferien angefangen, das Essen deutlich zu reduzieren, mehr Sport zu machen und es ist dann innerhalb kürzester Zeit eigentlich relativ extrem geworden, bis dahin, dass sie irgendwann gar nichts mehr gegessen und auch nichts mehr getrunken hat. Mhm. Und spätestens dann waren wir voll drin im Thema, aber natürlich davor haben wir schon gemerkt, dass Dinge nicht in Ordnung sind und haben dann versucht, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Das war kurz vor der Pandemie.
Es war 2019, ja, also noch vor der Pandemie. Bei einer Essstörung ist ja so, dass es doch ein längerer Weg ist. Die Frau Dr. Smrecka hat schon angesprochen. Man hat dann anfangs oft die Erwartung, es ist schnell gekommen, es ist schnell wieder weg. Das war auch unser Denken und zu merken, dass es doch ein längerer Weg.
Was haben Sie denn als Angehörige tun können? Was würden Sie auch Angehörigen oder Eltern raten? Was sind da so die ersten Schritte, die man dann einleiten muss?
Also wir haben medizinische Hilfe in Anspruch genommen, natürlich Ärzte in der Klinik dann. Wir haben dann auch versucht, therapeutische Hilfe für unsere Tochter zu organisieren. Alles natürlich unter der Voraussicht, dass die Krankheitseinsicht nicht besonders groß war. Also man ist da als Eltern schon in einer schwierigen Situation, weil man sieht, dass Hilfe nötig ist, aber die Betroffenen oft das nicht sehen können. Das heißt, man muss halt viel gegen den Willen eigentlich dann tun, vor allem bei Minderjährigen dann. Wir haben uns dann auch irgendwann Hilfe geholt, therapeutische Hilfe, Unterstützung, weil wir natürlich uns gar nicht ausgekannt haben mit dem Thema und auch komplett hilflos waren. Es war so ein bisschen ein Herantasten, also so ein bisschen im Nebel stochern, weil es so keinen Fahrplan gab so für uns. Also wir haben irgendwie gedacht, wir gehen jetzt mit unserer Tochter zum Arzt und dann sagt die so, ja, aha, jetzt übernehme ich hier komplett die Verantwortung, jetzt machen Sie mal A, B, C und D. Und das war überhaupt nicht so. Und auch die Beziehung zwischen uns und unserer Tochter in der Zeit ja ganz, ganz schwierig waren, weil sie war mitten in der Pubertät und hat sich dann auch wenig sagen lassen. Also es war einfach ein großer Kraftakt überhaupt, Dinge in Anspruch nehmen zu können. Wir haben natürlich auch Ernährungsberatung dann gemacht, aber es hat eigentlich nicht so viel gebracht, weil die Offenheit einfach nicht da war, das anzunehmen. Das heißt, man muss eben viel gegen den Willen tun, was dann nochmal eine Hürde ist und nochmal schwieriger für die Beziehung auch ist. Also das finde ich, ist eigentlich das Schwerste. Also, dass einfach keine Krankheitseinsicht ist und man ganz viel gegen den Willen des Kindes machen muss. Es dreht sich eigentlich alles ständig ums Essen. Ums Essen beziehungsweise ums Nicht-Essen und jedes Thema, jeder Konflikt wird dann da auch ausgefochten ein Stück weit. Und das Thema Essen ist schon auch so ein Grundbedürfnis natürlich, auch für Eltern, dem Kind das zu geben, was es braucht. Und ich finde gerade das Thema ist schon emotional sehr, sehr schwierig, wenn man merkt, okay, man kann das nicht mehr. Man kann so das Einfachste jetzt gar nicht mehr irgendwie zu Wege kriegen als Eltern. Man kann sein Kind nicht mehr ernähren. Also man sieht eigentlich zu, wie das Kind eigentlich Lebensfreude verliert, wie das Kind soziale Kontakte verliert, komplett eigentlich den Sinn im Leben und immer dünner wird vor den eigenen Augen. Man kann eigentlich nichts machen.
Was sind so Ihre Tipps auch für Leute, die das durchmachen, wie man trotzdem zu dem Kind durchdringt, wie man es dazu bringt, dass es einsieht, dass es Hilfe braucht und dann auch wirklich diese Hilfe annimmt?
Das wäre schön, wenn es da irgendwie eine Antwort auf diese Frage gäbe. Die gibt's leider nicht, unserer Erfahrung nach und auch die Erfahrung von den Eltern, mit denen wir es zu tun haben. Man muss wirklich unterscheiden zwischen dem Weg der Betroffenen, die selber zu dem Punkt kommen müssen, wo sie eine Krankheitseinsicht haben, wo sie erkennen, ich habe ein Problem, und auf der anderen Seite der Weg der Angehörigen, der Betroffenen, sei es jetzt Eltern, Großeltern, Geschwister, wer auch immer dann die nächsten Bezugspersonen sind. Die haben einen anderen Weg zu gehen, weil da geht's eher darum, zu lernen, mit den eigenen Gedanken, Gefühlen, sei es jetzt Ohnmacht, Hilflosigkeit, Wut, Sorgen, Trauer, was auch immer da ist, da lernen umzugehen. Denn so eine Essstörung, ich vergleiche das manchmal so ein bisschen mit einem schwarzen Loch, es kann alles verschlucken. Es verschluckt nicht nur den Betroffenen, sondern es kann auch die Angehörigen, die ganze Familie komplett mit verschlucken. Es kann eine Ehe zerstören, wenn man da nicht selber auch einen Weg geht, als Angehöriger zu schauen, okay, wie gehe ich jetzt damit um, dass mein Kind krank ist oder dass es diese Sucht hat und wie können wir da irgendwie jetzt auch in dieser Situation leben. Helfen kann man dem Kind nicht im Sinne von, man kann es nicht retten, man kann es nicht heilen, sondern man kann es gegebenenfalls ermutigen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, aber es hängt am Ende dann doch sehr stark vom eigenen Wollen des Betroffenen ab. Das ist was, was leider viele Eltern dann oft erst schmerzlich lernen mussten, wir auch, ja. Man versucht, wie so auf der Klaviatur vom Klavier, alle Töne rauf und runter zu spielen, mit Bitten, mit Anflehen, mit Lautwerden. Du gehst mit deinem Kind ins Geschäft, kaufst ihm jeden Proteinriegel, den es nur gibt, und gegessen wurde es trotzdem nicht. Und da zu merken, man ist eigentlich hilflos und machtlos dieser Macht der Sucht gegenüber, das ist schon krass und beängstigend auch ein Stück weit.
Und Sie haben sich ja dann auch in Tirol als Angehörige hilflos gefühlt, weil es kein entsprechendes Angebot gegeben hat und haben die Selbsthilfegruppe gegründet. Was machen Sie da und wie sieht Ihr Alltag mit der Selbsthilfegruppe aus?
Wir haben uns in der Zeit gewünscht, mit auch anderen betroffenen Eltern uns auszutauschen und da gab es einfach keine Gruppe. Und die Frau Dr. Smolka hat uns dann ermutigt, selbst eine zu gründen und das haben wir dann auch gemacht und merken jetzt schon auch Zulauf von betroffenen Eltern, weil das Thema durch Corona jetzt auch nochmal Fahrt aufgenommen hat. Also wir treffen uns einmal im Monat in den Räumen vom Dachverband, erzählen uns gegenseitig auch so ein bisschen natürlich unsere Geschichte, je nachdem, ob jemand neu dabei ist. Und unser Anspruch ist schon immer, nicht nur über die betroffenen Kinder zu reden, wie es denen geht, weil man ist natürlich in diesem Elterndasein, dass man das erzählt, sondern vor allem, was hilft auch uns? Ja, also die Frage ist immer, was hilft denn uns jetzt irgendwie von sich mal rausziehen, mal wegfahren, Angebote in Anspruch zu nehmen, sich auszuweinen, mit Freunden was zu machen, Sport zu machen, was auch immer. Also das ist immer so unser Ziel, dass Leute ermutigt da rausgehen und nicht irgendwie noch betroffener sind, weil es so viele andere auch noch betrifft, sondern man sich immer fragt, wo können wir uns Kraft holen, wie können wir gestärkt werden als Eltern, um einfach einen Schritt weiter zu gehen. Manchmal laden wir auch Leute ein, die dann erzählen aus fachlicher Sicht, was wäre jetzt irgendwie vielleicht gut, einfach manches auch besser kennenzulernen, besser zu verstehen, sich einfach damit auseinanderzusetzen, ist sicher ein wichtiger Faktor, empfehlen uns Bücher oder Podcasts oder was auch immer und einfach, dass wir beitragen können als Eltern aus unserer Sicht zu sagen, was hätte es denn damals für uns vielleicht gebraucht? Was hätten wir uns denn gewünscht, dass die Eltern, die jetzt heutzutage das erleben, das vielleicht ein bisschen einfacher haben und ja, irgendwie da offene Türen finden.
Da sind wir gerade auch dran und in Kontakt eben auch mit der Kinderklinik Innsbruck. Wenn man zum ersten Mal mit seinem Kind in die Klinik kommt, weil es eben sehr abgenommen hat oder vielleicht dann nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken hat, dass man zumindest eine gewisse Aufklärung bekommt, okay, da könnte es sich um eine Essstörung handeln, dass man vielleicht eine kleine Broschüre in die Hand bekommt, ein paar Schritte, Kontaktadressen oder auch eben Hinweis, es gibt eine Selbsthilfegruppe, es gibt andere Eltern und eben da hilft dann dieser Kontakt, das Reden drüber, auch aus Angehörigenperspektive extrem und da haben wir auch gemerkt, das stoßt man total auf offene Türen.
Und da kann man sie auch jederzeit kontaktieren.
Ja, also grundsätzlich ist so, dass über unsere Facebook-Seite mal Kontakt aufnehmen kann. Es gibt auch Flyer, wo unsere E-Mail-Adresse und die Handynummer draufsteht. Also wenn Eltern da in Not sind und dann zum Beispiel zum Netzwerk Essstörung gehen oder auch in der Klinik, dann werden sie oft an die Selbsthilfegruppe verwiesen als eine Möglichkeit. Ja, oft ist dann auch so, als eine Möglichkeit, Hilfe für sich in Anspruch zu nehmen. Oft ist es so, dass in der Akutphase am Anfang sich natürlich erstmal alles darum dreht, wie bekommt das Kind jetzt Hilfe? Ärztlich, therapeutisch und dass dann meistens nach einer gewissen Zeit, wo man auch als Eltern sehr, sehr gefordert war und sich alles nur um die Erkrankung, wie Hilfe von dem Kind gedreht hat, merkt, das kostet ja so viel Kraft oder hat so viel Kraft gekostet. Wir brauchen jetzt eigentlich auch Hilfe für uns, Menschen, mit denen wir reden können, wie jetzt eine Frau Dr. Smrekka oder eben andere Betroffene, mit denen man sich austauschen kann, wo man dann merkt, hoppla, wir sind ja nicht die Einzigen, denen es so geht, die da eben diese Gefühle von Hilflosigkeit, Ohnmacht durchmachen und herausgefordert sind. Wie gehen Sie damit um?
Danke vielmals, dass Sie das noch einmal so eindrücklich erklärt und angesprochen haben. Und wenn ich hinzufügen darf, dass Eltern wie die Betroffenen, wie wir am Anfang gesagt haben auch, dass es ganz schwer ist zu erkennen oder zu sagen, ich bin erkrankt. Und auch Eltern müssen diesen Schritt gehen, weil am Anfang ist die Tatsache, sich einzugestehen, also das hat das Ehepaar Bartelmeß wirklich so eindrücklich geschildert, ist furchtbar. Und Eltern, Angehörige von Menschen gerade mit Magersucht, die sind sehr belastet und stehen also mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen, die ja tatsächlich angemessen sind, anfänglich alleine da. Und deswegen ist es manchmal auch noch schwer, den ersten Schritt zu Kontakt zu anderen Eltern zu gehen. Es ist ähnlich wie bei anderen schweren Erkrankungen, dass man Angst hat, was man dort auch zu hören bekommt. Der Weg aus einer Essstörung, aus einer Magersucht ist schon ein längerer. Und es geht nicht in Monaten, sondern meistens über Jahre. Es braucht auch nicht nur die Restituierung des Gewichts und des körperlichen Befindens, sondern es muss ja auch Entwicklung geschehen. Der Selbstwert muss sich stärken und manchmal, gerade wenn es in der Pubertät steht, auch die Entwicklungsschritte nachgeholt und nachgereift werden. Und das braucht Zeit.
Ja, vielleicht kann ich gerade noch eins ergänzen, und zwar zu diesem Thema erkennen, dass man selber nicht helfen kann oder das Kind nicht retten kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und zentral, vor allem wenn eine Essstörung sehr intensiv oder ausgewachsen ist. Es gibt natürlich unterschiedliche Arten auch und Intensitätsstufen. Manchmal kann man schon Dinge auch zu Hause in der Familie, im Elternhaus noch auffangen, aber wenn es dann einfach extremer ist, dann braucht es unbedingt Leute im System von außen, weil man das alleine nicht schafft. Und da ist es so wichtig, dann eben ärztlich-therapeutische Hilfe bis hin zu stationären Aufenthalt, wenn es nicht anders geht, zu haben, damit man sich dann auch wieder auf das konzentrieren kann, Eltern zu sein. Ansonsten ist man eben Ernährungsberater, Arzt, Therapeut, Coach, Seelsorger, alles in einem. Und das ist eine Kombination, der ist niemand gewachsen. Das überfordert einen. Erstens, weil das fachliche Know-how fehlt. Zweitens, weil man viel zu sehr emotional involviert ist, auch die ganzen Sorgen. Und weil man eben auch dieses, dass es beim Kind Klick macht und es raus will, überhaupt nicht selbst bewirken kann. Und so ist es gerade eigentlich wichtig, das möchte ich wirklich den betroffenen Eltern mit auf den Weg geben. Es ist keine Schande zu sagen, wir schaffen das nicht alleine. Im Gegenteil, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, sich das einzugestehen.
Ich glaube, dass man vielleicht wirklich mit dem, wie Sie, Herr Bartelmeß, das gesagt haben, mit dem Zitat, das gilt für die Eltern, das gilt ja auch für die Betroffenen, dass man sagt, nur du allein kannst es schaffen, aber du kannst es nicht alleine schaffen. Und so wie es für die Eltern gilt, ist es auch eigentlich fast wie wäre ein Mantra oder ist eines für die Betroffenen. Es muss versichert sein, dass es wirklich die Eigenleistung, Eigenentscheidung ist und die eigene Selbstwirksamkeit auch aus der Erkrankung herauszukommen oder manchmal leider eben auch zu bleiben, weil man die Sicherheit, die durch eine Chronifizierung gegeben ist, ein Leben lang vielleicht braucht. Aber man weiß, es wird im Lauf der Jahre besser. Das ist auch eine gute Botschaft.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang über das Thema sprechen. Wenn von Ihrer Seite nichts mehr akut anzusprechen wäre, würde ich es dabei belassen. Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre ehrlichen Worte und auch den emotionalen Einblick und alles Gute.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn und bewertet ihn in eurer App. Bis zum nächsten Mal.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.